wie bekämpfen wir dann diese falschen Geschichten? Geht das wirklich nur als Storyteller?
Ich sag nicht, dass es der einzige Ansatz ist. Ich sag nur, wir sollen es mehr machen. Und ja, ein bisschen Storytelling. Oder andersrum, mir wäre es schon wichtig, wenn wir auch einfach mal mehr Fakten aussprechen. Wenn wir auch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, mehr Werbung für die Wahrheit machen. Denn die Lügen werden mit sehr viel Selbstbewusstsein, mit sehr viel Marketing, werden vorgetragen mit laut und auf der großen Bühne. Und die Fakten und die Wissenschaft versucht, das dann immer zu erklären und zu differenzieren, was natürlich alles sinnvoll ist. Aber wir müssen ein bisschen klarer und deutlicher kommunizieren, was denn stattdessen wahr ist.
17 Ziele, der Podcast.
Hallo an alle, hallo aus dem 17 Ziele Podcast Studio und dieses Mal live von der Republika. Ach, ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid, hier, die uns zuhören und zugucken vor allem. Hallo in die Runde.
Hi.
Und natürlich an alle, die das dann auch später hören werden. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben euch ja wahrscheinlich auf dem Ohr, wenn ihr in der Bahn seid oder auf dem Radl oder wieder im Auto sitzt. Dreht uns ruhig ein bisschen lauter, wir haben eine richtig gute halbe Stunde vorbereitet. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und damit, ja, wie immer, herzlich willkommen beim 17 Ziele Podcast, dem Podcast, wo es um die nachhaltigen Entwicklungsziele geht und um Menschen, die sich fürs Machen einsetzen. Ich bin Kati und gemeinsam mit Felix und Donja treffe ich hier im Podcast auf Macherinnen und Macher. Ich nenne sie ja oft die Changemaker für eine bessere Zukunft und vor allem die Botschafterinnen und Botschafter für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, auch SDGs genannt. Nur noch mal ganz kurz, damit wir alle wissen, für all diejenigen, die den 17 Ziele Podcast öfters hören. Ihr seid natürlich alle schon Profis, aber ich glaube, man kann das nie oft genug sagen. 17 Ziele, das sind oftmals diese bunten Kacheln, die einem begegnen, weil die dafür stehen, dass es so viele smarte Lösungen im Kampf, zum Beispiel gegen den Hunger gibt oder Lösungen, die den Zugang zu Bildung und Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen. Das können aber auch wirklich gelebte Lösungen und Innovationen sein, die unsere Städte richtig smart werden lassen oder Ideen, die die Partnerschaften untereinander nochmal schärfen. Alles, um diese Ziele zu unterstützen. Und da sind natürlich auch die großen Themen dabei, wie Biodiversität, Schutz von Leben auf Land und unter Wasser und dem Action für Klimaschutz. Also alles Themen, die uns alle angehen. Und damit einhergehen können wir alle auch einen Beitrag leisten. Und heute sprechen wir über ein Ziel, das ist das 16. sogenannte nachhaltige Entwicklungsziel, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Denn, und jetzt komme ich gleich zu meinem tollen Gast, der mir heute hier schon gegenüber sitzt, eine freie Presse und auch Berichterstattung, das sind ja diese starken Säulen einer Demokratie und in einer Demokratie auch unverzichtbar. Und deswegen wollen wir heute natürlich auch über Pressefreiheit diskutieren und in Bezug auf Medienschaffende nochmal momentan auf die aktuellen Herausforderungen, aber auch Lösungen für diese Herausforderungen blicken. Also, the one and only, Thomas Laschig ist heute bei mir.
Woo.
Hallo Thomas.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Ich stelle dich gleich nochmal vor, wer du bist und was du machst. Wir wollen natürlich alles darüber wissen, was dich gerade umtreibt. Wir haben hier die schöne Tradition beim Podcast, eine Schnellfragerunde. Und ich sage das auch immer, du musst nicht schnell antworten. Es sind einfach nur schnell, knackige, konkrete Fragen. Daher die erste Frage, was sind die 17 Ziele für dich?
Ja, die 17 Ziele sind ja Ziele, wo wir als Weltgesellschaft auch hin wollen und Dinge, die wir auch erreichen müssen. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle relativ einig. Es gibt so viele gute Ideen und mein Ansatz, da kommen wir natürlich noch später noch darauf dazu, was ich sehe ist, ja, das muss man auch gut kommunizieren und man muss auch die Ideen und die Wege dahin gut kommunizieren und auch widersprechen denjenigen, die ja, diese Ziele vielleicht in Frage stellen wollen oder über Lösungen Falschmeldungen verbreiten.
Gegenhalten, höre ich daraus, absolut. Und dann erzähl uns mal, was dich Tag ein, Tag aus so umtreibt. Was sind die To-Do-Listen auf deinem Schreibtisch? Was gibt dir vielleicht nachts auch ein bisschen Kopfschmerzen? Oder was lässt dich auch voller Leidenschaft morgens aufstehen?
Ja, was mir Kopfschmerzen bereitet, ist auch oft das, was mich mit Tatendrang herangehen lässt.
Ist das nicht schön, wenn das das Gleiche ist?
Ja, also so habe ich mein Gehirn selbst reingelegt, produktiv zu sein. Nein. Ja, Desinformation in Social Media und Hass und Hetze. Es ist so viel Lügen, so viel Fake News in Social Media und mich macht das wütend. Und auch mein Einsatz dagegen hat natürlich dann auch enorm viel Gegenwind. Niemand möchte, dass ich ihm seine politische Strategie oder sein Geschäftsmodell kaputt mache, wenn ich Fakten dagegen halte und dann natürlich auch entsprechend Drohungen, Hass, Abmahnungen, Klagen, das kann mich durchaus mal wach liegen lassen, aber diesen Ärger, das ist meine Motivation aufzustehen und dagegen zu halten, Fakten dagegen zu bringen und Haltung zu zeigen.
Da will ich und wollen wir natürlich gleich wissen, wie du es machst, weil wir brauchen, glaube ich, alle so ein bisschen Unterstützung gegen Hass und Hetze in diesen aufgehitzten Zeiten. Nicht nur, wir hatten gerade Thema Klimawandel noch hier in der Podcast-Box, aber natürlich auch im sozialen Diskurs ist es sehr aufgehitzt. Also, Thomas Laschig ist bei mir heute im Podcast. Er ist Anti-Fake-News-Blogger. Er ist der leitende Redakteur und Geschäftsführer von Volksverpetzer. Ein großartiges Wort. Wollen wir auch gleich mehr darüber erfahren. Und du bist der Autor, ich habe es hier vor mir liegen, das Buch von Werbung für die Wahrheit. Und da erklärst du, warum Menschen wirklich auf Fake News auch hereinfallen. Mhm. Warum sie da wenig dagegen oder vielleicht doch einiges dagegen tun können. Und warum vor allem aber so viel der Aufklärungsarbeit gegen Fake News verpufft. Und du bist ja eigentlich, das hast du gerade noch erzählt, als wir uns hier vorab getroffen haben, Literaturwissenschaftler. Und du hast dich damit beschäftigt, wie die Storytelling-Mechanismen in den Social Media Fake News funktionieren. Und da würde ich gerne einsteigen. Erklär uns noch mal kurz, wenn wir über Fake News, Storytelling, über all diese Buzzwords diskutieren, wie hängt Storytelling und Fake News im sozialen Medienkosmos zusammen?
Ja, das ist genau die entscheidende Frage und auch die Frage so, warum wir wirklich auf Fake News hereinfallen. Also wir versuchen das immer so ein bisschen von hinten aufzuziehen und sagen, hey, es geht um die Fakten, es geht um Faktenchecks, wir müssen Wissenschaft, wir müssen Studien rausbauen und das ist natürlich enorm wichtig und ohne das wäre das alles sinnlos. Aber wir denken, Leute fallen auf Fake News herein, weil sie sich die Faktenlage angeschaut haben und dann zu einem Schluss gekommen sind. Nur zum Falschen. Aber Leute fallen nicht auf Fake News herein, weil sie Fakten gesehen haben. Sie fallen auf Fake News herein, weil ihnen gute Geschichten präsentiert
werden. Aber was sind denn Fake News? Gibt es da eine Definition für? Weil jeder redet immer über Fake News und ich hätte jetzt gerade Schwierigkeiten, das zwei Sätzen zusammenzufassen. Aber ich habe ja dich als Experten. Genau. Also was sind Fake News?
Ja, das sind Meldungen, insbesondere in Social Media, die den Anspruch erheben, wahre Tatsachen darzustellen, aber bewusst irreführend oder falsch oder in irgendeiner manipulativen Absicht verbreitet werden. Und deswegen, es sind nicht alle Sachen, die falsch sind, sind Fake News. Und manches, was richtig ist, kann auch Fake News sein. Es ist ein bisschen verwirrend vielleicht.
Aber ist dann die Fake News, weil eine Absicht dahinter steckt?
Ja.
Ist das der Unterschied?
Also es geht darum, dass man manipulieren will, dass man täuschen will. Denn Falschmeldungen, Fehler macht jeder, ich mache auch Fehler. Ich habe das ganze Buch mehrere Beispiele über eigene Fehler von mir präsentiert. Und etablierte Medien machen den Fehler, Politiker, Politikerinnen machen den Fehler. Das kann man nicht verhindern. Und das ist nicht das Kennzeichen, ob jemand seriös ist oder nicht. Weil Fehler können jedem passieren. Wichtig ist, ob man das auch klarstellt, ob man das richtig stellt, ob es eine manipulative Absicht gibt. Wer Fake News verbreitet und sich dann weigert, das anzuerkennen, der bereitet wahrscheinlich eine Desinformationskampagne vor. Und vor denen muss man sich in Acht nehmen. Wer Fake News verbreitet oder Falschnachrichten und sich sagt, oh, das hat nicht gestimmt, das und das ist richtig oder ah, da lag ich falsch, der hat keine manipulative Absicht gehabt.
Jetzt gucke ich gerade mal in dein Inhaltsverzeichnis rein. Hier steht ja, wie News zu Fakes werden.
Genau.
Also Nachrichten per se, die Absicht ist ja zu informieren. Das ist ja jetzt erstmal keine Fake News. Aber wie werden denn dann News zu Fake News oder wie werden News zu Fakes?
Man kann Desinformation auf viele Art und Weisen verbreiten. Denn, ich habe gesagt, was entscheidend ist, ist ja die Geschichte. Und wir begreifen die Realität, wir begreifen die Politik, unsere persönliche Lebensgeschichte als Geschichte. Das heißt ja nicht umsonst Lebensgeschichte, das heißt ja auch nicht umsonst Geschichte des Landes, weil es eine Geschichte ist auch, weil es ein Narrativ ist. Und so erklären wir uns die Welt, so verstehen wir die Sachen, das ist einfach, wie unser Gehirn funktioniert. Und es gibt dann natürlich diese Geschichten von der Welt, man könnte sie auch Ideologien oder Weltanschauungen nennen, wie wir uns die Sache erklären. Und wenn eine Meldung dazu dienen soll, eine gewisse Weltanschauung zu belegen, vermeintlich, oder wahrscheinlicher zu machen oder ein Beispiel dafür zu sein, die fundamental nicht der Realität entspricht. Also rechtsextreme Weltanschauungen. Das ist ja die Geschichte. Früher gab es ein wunderschönes, weißes Deutschland, das im Wohlstand gelebt hat. Und wann dieses früher ist, ob es nach dem Krieg oder vor dem Krieg ist, das ist nur eine Sache der Radikalität. Und dann kamen böse Ausländer und haben alles schlecht gemacht und Grüne und Linke sind schuld und es kann aber sich alles zum Guten wenden, wenn man denn jetzt die AfD wählt und dann kriegt man diese imaginierte Vergangenheit wieder. Das ist eine Geschichte.
Und so, aber bei dieser Geschichte, die können wir ja nicht widerlegen nur mit Fakten.
Genau.
Das ist ja auch eine These.
Genau.
Sondern wie machen wir das, dass wir sagen, so, wir finden da
einen anderen Weg. Wir müssen andere Geschichten erzählen, bessere Geschichten. Besser, weil sie wahr sind, weil sie, besser gesagt, auf Fakten basieren, weil sie auf Wissenschaft basieren. Wir müssen eigene Narrative verbinden. Wir müssen positive Ziele formulieren. Hier haben wir es doch gerade. Ziele formulieren und dann auch Geschichten erzählen, wie man sie erreichen kann. Geschichten erzählen von Menschen, die das versuchen. Geschichten erzählen von Wissenschaftlern, von Wissenschaft. Und so kann man auch die Fakten transportieren, ohne ständig die Lügen zu wiederholen. Denn das ist, und das ist auch meine Beobachtung, wenn wir die ganze Zeit versuchen, die Fake News zu widerlegen, verpufft ziemlich viel unsere Arbeit. Und es gibt so viele gute Journalisten, die meisten Medien machen meistens gute Arbeit. Hier auf der Republika haben wir auch so viele Initiativen und so viele Talks und Panels zu Fake News und wie man sie erkennen kann. Und das ist super, aber was am Ende trendet, ist dann doch sowieso wieder, was die AfD gesagt hat oder was in der Bild-Zeitung gestanden ist. Und das ist die Debatte. Das ist das, wo dann Millionen Menschen ihre Wahlentscheidung davon abhängig machen. Und diese Diskrepanz hat mich irritiert. Und ich habe mich gefragt, wieso reden wir die ganze Zeit nur über die Fake News? Ja, weil natürlich auch diejenigen, die die Aufklärung betreiben wollen, immer noch dasselbe sagen. Die sagen, oh, hier wird behauptet, Angela Merkel ist eine Reptiloidin. Und dann machen wir einen Artikel, ist Angela Merkel eine Reptiloidin? Lass uns das mit einem Experten diskutieren. Und dann wiederholen wir das nochmal. Und dann am Ende ist der Artikel auch noch hinter einer Paywall. Und dann kann das niemand nachlesen. Und dann hat niemand die Wahrheit ausgesprochen.
Aber nochmal, also wie bekämpfen wir dann diese falschen Geschichten? Geht das wirklich nur als Storyteller? Dann müssen ja alle zu Storytellern und alle zu Geschichtenerzählern werden, um die Fake-News-Geschichten bekämpfen zu können.
Ich sag nicht, dass es der einzige Ansatz ist. Ich sag nur, wir sollen es mehr machen. Und ja, ein bisschen Storytelling. Oder andersrum, mir wäre es schon wichtig, wenn wir auch einfach mal mehr Fakten aussprechen, wenn wir auch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, mehr Werbung für die Wahrheit machen, denn die Lügen werden mit sehr viel Selbstbewusstsein, mit sehr viel Marketing, werden vorgetragen mit
auf der großen
laut und auf der großen Bühne und die Fakten und die Wissenschaft versucht, das dann immer zu erklären und zu differenzieren, was natürlich alles sinnvoll ist, aber wir müssen ein bisschen klarer und deutlicher kommunizieren, was denn stattdessen war ist. Denn so oft habe ich gute Faktenchecks, in denen alle Fakten drin sind, in den Experten vorkommen, in den Studien gedroppt werden, gesehen, die die deutliche, einfache Botschaft, falsche, präsentiert haben und dann eine lange, mehrseitige, komplizierte Erklärung, warum das falsch ist. Mhm. Und auch Leute, die das verstehen und gebildet sind, denen fällt es dann viel schwerer, sich zu merken, was denn stattdessen war ist. Und den Fake kann man sich so viel besser merken.
Absolut, weil das auch im Kopf bleibt. Das ist nachvollziehbar. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wie können wir dann aber alle zu Expertinnen und Experten werden, dass wir die Geschichten, die wir hören, gut einschätzen können und die von Fake News Geschichten zu den richtig guten Geschichten auch unterscheiden können. Also wir müssen dann nicht nur die Fakten unterscheiden können, sozusagen, sondern auch auf einmal die Geschichten analysieren können. Das geht in die Richtung Desinformation, Information, Werbung, Meinung zu wissen, okay, genau. Was ist eigentlich was? Wo stehen wir da und was würde uns da nochmal helfen, da unsere eigene Linse zu schärfen?
Ja, auch hier viele Talks gehören, wie erkenne ich Fake News und wie falle ich nicht auf Desinformation herein? Und man muss ehrlicherweise sagen, ich kann dir das nicht so sagen. Also es gibt immer irgendwo eine Desinformation, die perfekt auf dich zugeschnitten ist, dass du da reinfällst. Wir müssen uns alle eingestehen und klar sein, dass wir dauernd auf Fake News hereinfallen. Ich falle auch dauernd auf Fake News herein. Und manchmal mache ich auch sogar den Fehler, sie weiterzugeben. Und das ist erstmal keine Schande und man muss sich dafür nicht schämen, aber man muss sich dessen bewusst sein. Es gibt nicht das Universalmittel. Denn tatsächlich sind die Fake News, die am allerbesten funktionieren, diejenigen, von denen du sofort glaubst, ja, das glaube ich sofort, das spricht genau dem, was ich von der Welt und der Realität oder dieser Person erwarte. Und deswegen ist es mein Rat, oder das Mindeste, was man machen kann, ist nicht einfach alles gleich weiter zu teilen und weiter zu erzählen. Also selbst wenn du meinst, das glaube ich sofort, das hat mein Feindbild gesagt, das hat jetzt irgendwas Negatives über einen AfD-Politiker zum Beispiel, was ich sofort glauben würde, dann einfach erstmal einen Faktencheck machen, auch wenn man es nicht hinterfragt.
Wie machst du deine Faktenchecks? Googlest du das mal schnell oder wie machst
ja,
du das?
Ja, Google, also haut einfach
dieser Faktencheck, ne, dieser eigene
die
schnell.
Die Nachricht, das Bild, wenn ihr es erstmal seht, einfach erstmal in Google. Das ist schon das Mindeste, was man machen kann. Weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich meine, ich kann ja auch nicht alles mögliche Fakten checken.
Ich kann aber auch nicht jede Nachricht oder alles,
genau,
was mir so
eben
auf die Timeline gespielt wird, dann nochmal googeln. Da bin ich ja nur
eben,
am googeln. Wie machst du das?
Nicht. Ich mach das auch nicht. Es ist viel wichtiger, dass du dir Zeit nimmst und einen Quellencheck machst. such dir ein Medium, schau, ob das seriös ist, was haben die in der Vergangenheit gemacht, was ist die Kritik daran, stellen sie regelmäßig Sachen richtig. Und mit Medium meine ich nicht nur eine Zeitung, sondern auch ein Instagram-Account oder auch ein Twitter-Account oder sonst irgendwas oder ein TikToker. Wie geht der mit Medien um? Wie geht der mit Kritik um? Stellt er Sachen richtig? Gibt er Quellen an? Und schau, ob diese Person oder dieses Medium vertrauenswürdig ist. Und dann kannst du unter Vorbehalt das da mal konsumieren und das dann erstmal teilen, ohne jeden Faktencheck zu machen. Du musst nicht und du kannst nicht jede einzelne Meldung Fakten checken. Und das müssen wir uns bewusst sein, dass wir alle dafür anfällig sind.
Ist das nicht spannend? Manchmal hört man, Fake News sind immer nur die anderen. Das bin ich nicht.
Genau.
Und Fake News kommt nicht aus meiner Bubble, sondern das sind immer nur die anderen. Wie reagierst du auf den Satz oder auf diese Zitate?
Niemand ist immun gegen Propaganda. Wir sind alle Menschen, die emotional reagieren. Darum funktionieren Fake News und darum funktionieren Fake News bei allen. Und völlig egal, welche Weltanschauung man hat, es wird die eine Fake News geben, die auf dich zugeschnitten ist. Ich meine, manche Weltanschauungen sind näher an der Wahrheit als andere, sage ich mal. Und dann passiert das weniger häufig vielleicht, als zum Beispiel, wenn man ein rechtsextremes Weltbild hat. Aber es kann einen immer treffen. Man kann immer darauf hereinfallen. Und auch die Bild-Zeitung, auch wenn sie etwas gegen die AfD verbreitet, ist dann, nur weil sie jetzt deinem Weltbild entspricht und weil sie einen knalligen Titel gegen die AfD hat, ist sie trotzdem kein seriöses Medium und kann trotzdem Fehler machen.
Das finde ich total spannend, weil dann kommen wir wieder hier auf eine kleine Zeile deines Buches. Wenn klassische Medien Teil des Problems sind und du hast da diverse Medien natürlich, ich will die jetzt hier nicht vorlesen, das sollen alle lesen, die dein Buch lesen sollen, aber nochmal zurückkommen zum Problem. Wie bezeichnest du das, wenn klassische Medien Teil des Problems sind und wie hast du das auch in deinem Buch aufgearbeitet, beziehungsweise wie hast du da auch deine Infos gefunden?
Ja, über klassische Medien. Nein, auch Recherche natürlich. Wir machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren und es gab schon viele Geschichten, Stories. Ich meine, man spricht ja im Journalismus nicht umsonst von Stories, in denen auch Fake News in klassischen Medien gelandet sind. Und ich gebe sogar Beispiele, wie seriöse Medien seriös arbeiten können und auch technisch gesehen nichts Falsches geschrieben haben und trotzdem aus Versehen dazu beigetragen haben, eine falsche Vorstellung in die Welt zu setzen. Mhm. Und dazu gibt es auch Studien, also beispielsweise, wie Schutzsuchende in den Medien dargestellt werden. Also es gibt da ein paar schöne Statistiken. 86% aller Männer, die 2015 zu uns gekommen sind, sind jetzt in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Die Rentenkasse wurde durch Migration in den letzten Jahren stabilisiert. Wusstest du, dass anerkannte Schutzsuchende unterdurchschnittlich kriminell sind? Also das sind so Fakten, Tatsachen, die man nicht laut kommuniziert, die ich selten in den Schlagzeilen lese.
Die werden aber auch nicht
lesen.
In Stories kommuniziert, sondern wenn dann in den Fakten. Genau. Da geht bei mir gar nichts von den Stories. Aber das ist ja die Frage, genau. Wie verändert sich da auch was in den Medien?
Weil wenn die Medien darüber berichten, und das zeigen auch diverse Studien, dann zu 60%, 70%, 80% reden sie über Migration als Gefahr oder als Problem. Und selbst wenn es dann positiv ist, heißt es dann, ah, dieses Problem können wir lösen. Aber diese Grundprämisse, dass es ein Problem sei, wird schon nicht in Frage gestellt. Und das meinte ich mit Erzählungen. Wir lassen uns ja Erzählungen, menschenfeindliche, wissenschaftsfeindliche Erzählungen aufoktroyieren und wir widersprechen denen zwar, aber wir erzählen nicht die Wahrheit oder wir erzählen nicht die andere Seite.
Wie macht ihr das bei Volksverpetzer? Weil das ist ja auch ein recht provokanter Name.
Yes.
Volksverpetzer. Verpetzt das Volk. Volk verpetzer. Ich weiß es nicht. Wie seid ihr drauf gekommen?
Wir verpetzen oder? Volksverhetzer. Also,
ach so, seid ihr drauf gekommen.
Genau.
Okay. Also was steckt dahinter und was kann man von euch erwarten?
Ja, wir haben festgestellt, dass man mit trockenen, sachlichen Faktenchecks gerade in Zeiten in Social Media leider viel weniger Reichweite bekommt und niemanden erreicht. Und dann ist es doch schade, egal wie viel Arbeit man reinsteckt, egal wie gut etwas recherchiert ist, es hilft ja auch niemandem, wenn es niemand liest. Und ich habe mir gedacht, wozu muss ich auch seriös, sachlich präsentieren, wenn Menschen, die unseriöse Schlagzeilen eh ablehnen, ja ohnehin seltener auf Fake News hereinfallen. Ich muss ja die erreichen, die emotional gecatcht werden, die auch mal mit reißerischen Überschriften gecatcht werden. Ich muss doch auch mal schauen, dass auch mein Faktencheck mal viral geht und nicht immer nur der Fake. Und wir versuchen, die Methoden der Fake-Verbreiter gegen sie zu verwenden.
Wie machten ihr das? Nehme ich mal mit.
Ja.
Was da so im Maschinenraum eures Blogs funktioniert.
Ja, es ist halt,
also was hast du ein Beispiel, euren letzten Artikel oder so im Kopf?
Wir könnten zum Beispiel erzählen, dass Merz rechte Mythen in einer Talkshow nachgeplappert hat. die falsch sind. Offensichtlich. Und wenn ich das so sage, das ist natürlich die einfachste Art und Weise zu sagen, ah, die und die Person hat, in dem Fall zum Beispiel über Zahnarztbesuche, Desinformationen über dieses Thema verbreitet. Mhm. Und dann habe ich schon drüber geredet, aber ich habe nicht wiederholt, was Falsches er gesagt hat. Und das ist ja schon der erste Schritt, das so zu machen. Oder umgekehrt, eines meiner Beispiele, ich könnte ja auch sagen, Schutzsuchende sind unterdurchschnittlich kriminell. Oder ich erzähle Beispiele, 98% aller anerkannten Asylbewerber lassen sich nie was zu Schaden kommen und zahlen in Sozialversicherungskassen ein. Wir können froh sein, dass wir hier so Menschen in diesem Land haben, die die Rentenkassen stabilisieren und Arbeitsplätze schaffen. Und dann kann ich das erzählen und dann sagen, ah, aber es gibt Leute, die verbreiten Fake News über Kriminalität, stellen sie als Gefahr dar, pauschalisieren, marginalisieren diese Gruppen. Und dann kann ich auch konkret über die Fake News reden. Was hat die Bild-Zeit wieder verbreitet? Was hat die AfD da wieder verbreitet? Und in dem Kontext kann ich dann immer noch den Faktencheck machen. Dann zeige ich immer noch, was falsch gesagt wurde. Aber das Erste und am besten auch Letzte, was man hört, ist dann diese Tatsache. Und dann wiederhole ich die anstatt den Fake.
Aber ist das nicht ein grundsätzliches Problem, dass wir ganz schnell auf den Share-Button drücken?
Ja.
Einfach nur wild teilen, eventuell dann nochmal Emojis drüber setzen, einen Satz auf Insta-Stories zu sagen, ich stehe da und das sehe ich und das will ich aber noch kurz teilen. Also das hat jetzt einen anderen Bezug, aber das Sylt-Video, ich bin erschrocken, wie oft das geteilt wurde. Und dann versehen mit natürlich kotzenden Emojis drüber. Aber ist das sozusagen eine Share-Economy, die wir möchten, die wir brauchen? Gerade wenn wir darüber diskutieren, okay, was wird dadurch auch reproduziert? Du hast das Beispiel der Fake News Reproduktion genannt. Wie reproduzieren wir in dem Kontext aber auch natürlich Bilder, die man nicht die ganze Zeit sehen möchte? Wie bist du mit dem Sylt-Video umgegangen?
Ich habe mir das bis jetzt immer noch kein einziges Mal angeschaut. Ich habe den Ohrwurm nicht. Ich weiß nicht, wie das Lied geht. Und es freut mich auch, dass ich...
Lucky you, ich habe es im Ohr. Ja,
genau. Und das
weil
ist
man das so oft gesehen
und
hat.
Und das ist das Problem. Das ist doch das Problem. Ihr habt jetzt wahrscheinlich alle den Ohrwurm und ihr hört dann gleich die Nazi-Sprüche mit, oder? Wenn ihr das Lied jetzt irgendwo hört, dann hört ihr diese Nazi-Sprüche.
Ich guck mal kurz im Publikum. Eher so nein, ja, mal gucken.
Also wer es kennt. Und darum geht es doch. Ich meine, berechtigte Aufregung natürlich. Und das ist, geht natürlich überhaupt nicht.
Aber ich habe mich oft gefragt, was machen wir? Sollen wir es nicht teilen? Sollen wir es anders teilen? Sollen wir nur ein Screenshot teilen? Du bist ja Experte in der Reproduktion von Bildern. Wie hätte man sich anders mit dieser Reproduktion der Bilder von diesem Video beschäftigen müssen, als einfach nur zu teilen mit kotzenden Emojis?
Das ist keine Aufklärung. Ich meine, du hast deine Emotionen damit verarbeitet. Und das ist ja schön und gut. Aber du hast ja niemanden dadurch aufgeklärt. Ich glaube, kaum jemand deiner Freunde, die das Video von dir mit einem Kotz-Emoji gesehen hat, hat das vorher cool gefunden und danach nicht. Deswegen meine ich, steckt die Energie, anstatt so ein Hass-Text und Lied bekannt zu machen, wäre es doch viel wichtiger, wenn wir unsere Energie reinstecken, Fakten bekannt zu machen, über positive Erzählungen zu sprechen, Erfolgsstories zu sehen, wie Integration funktioniert, wie Nachhaltigkeit funktioniert, wie Inklusion funktioniert, da emotionale Geschichten zu erzählen, da Erfolgsstories zu erzählen. Warum nicht coole Anti-Nazi-Songs teilen? Und
also diese Demo in Berlin, die dann stattgefunden hat, beziehungsweise mit der neuen Musik, war das der richtige Vorgang, andere Stories zu finden?
Ja.
Und dann dagegen, wie sagt man denn, dagegen zu halten?
Man reitet die Welle ja dann irgendwo auch mit. Und es gab auch ein paar Analysen von russischen Desinformationskampagnen und es ist auch rausgekommen, dass Teil der Strategie von so strategischen Desinformationskampagnen ist, die Fake News gezielt den Faktencheckern zuzuspielen, damit die Fake News aufgreifen, damit sie erst Reichweite bekommen.
Oh, es ist einfach so eine abstruse Welt. Oh mein Gott, wenn ich sowas höre, ich denke jedes Mal, in welcher Welt leben wir und vor allem in welcher Welt wählen wir dieses Jahr?
Genau.
In dem Superwahljahr 2024. Wir sind jetzt Halbzeit, aber wir haben noch echt ein paar Wahlen vor uns, unter anderem eine US-Wahl.
Oh ja.
Und da frage ich mich natürlich auch, wie gehst du mit Fake News in diese politische Debatte oder wie guckst du mit deinem Wissen um Fake News auf die ganzen Wahlen? Die international überall stattfinden, aber ich sag auch ganz oft, und US-Wahl ist eine große Wahl, aber diese lokalen Wahlen in unterschiedlichen Gemeinden von afrikanischen Städten, wo es eben nicht diese Aufklärungstools durch KI zum Beispiel gibt, sondern Deepfakes durch Audiofakes einfach stattfinden. Wie siehst du das? Dass da natürlich auch Fake News bekämpft werden müssen, aber das mit Ressourcen eine ganz andere Umgebung bekommt. Großes Thema. Fake News und Wahlen. Also,
Also,
wo wollen wir anfangen? Was ist da die Prio in deiner Meinung?
Meine Prio ist, deswegen, ich mache natürlich die Faktenchecks selber. Und ich versuche auch ein bisschen als Beispiel voranzugehen mit Gegenframing, mit Emotionen. Ich sage nicht, dass alle das machen sollen wie ich, aber sie sollen sich gerne abschauen, was funktioniert und was sie gut finden. Und ich versuche so ein bisschen auch Awareness zu schaffen bei anderen Medienschaffenden, bei anderen Influencern und InfluencerInnen. Denn der Kampf gegen Desinformation kann nicht von oben herabkommen.
Jetzt nochmal Desinformation oder Fake News? Fake News war doch das.
Bei dir ist das
Gleiche.
Ja,
Synonym,
also,
okay.
Desinformation ist ein schöner Überbegriff. Fake News ist halt knackiger. Aber ich nehme das jetzt gerade Synonym.
Okay.
Der Einfachheit halber.
Ja,
genau.
Danke.
Und die Sache ist die, wir sind alle Journalisten geworden in Social Media, ohne es zu merken. Weil wenn du früher eine Redaktion hattest, die geschaut hat, die Faktenchecks gemacht hat, die recherchiert hat, ist jetzt in Social Media, jeder von uns hat seine eigene kleine Plattform und ist ein kleiner Journalist für seine 10, 100.000 Freunde. Und wir sind uns dieser Verantwortung nicht bewusst. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt machen kann, ist uns beibringen, dass wir alle diese Verantwortung haben, dass wir alle kleine Journalisten sind und alle verantwortungsbewusst mit unserer Reichweite umgehen und auch andere animieren, das auch zu tun. Andere animieren, kritisch die Medien zu betrachten, die wir konsumieren und wählen zu gehen.
Wählen zu gehen auf jeden Fall. Und trotzdem müssen wir ja die Fake News in den Wahlen beobachten. Das ist eine, da muss eine Handlung draus erwachsen. Aber sie zu erkennen, ist ja auch nochmal ein wichtiger Schritt, der nicht unbedingt stattfindet. Also nochmal die Frage, wie guckst du jetzt auf den US-Wahlkampf, wo natürlich viel Fake News aufgrund von Wahlkampf, und das ist ja purer Wahlkampf, stattfindet. Ja. Wie guckst du da auf die Fake News? Wir haben ja diese Audiodateien gehört, wo Biden als auch Trump natürlich auf einmal WhatsApp-Nachrichten verschickt hätte und es natürlich jetzt mit der Technologie noch nicht so weit ist, dass man da ein Wasserzeichen hat. Also es gibt noch nicht so das Kennzeichen, dass das ein Fake News ist, sondern man muss sich dann immer fragen, ist das jetzt wirklich eine News oder ist das irgendwas anderes? Also kannst du uns vielleicht so drei Tipps nennen, gerade jetzt im Wahlkampf, weil wir von rechts und links natürlich jetzt auch mitten im Wahlkampf leben sind, wie wir alle Dinge scannen können für uns oder welche Fragen wir uns stellen müssen?
Ja, also ganz, ganz grundsätzlich, glaub und teil erstmal gar nichts.
Okay,
also
Nummer
wirklich
eins.
radikal nicht dich selber zum Mitläufer, Mitteiler machen. Einfach aus diesem Reflex. Diesen Reflex, oh, das muss ich teilen, darüber will ich mich aufregen. Diesem Reflex widerstehen.
Gleich ein Red Flag. Richtig. Wie bei einer guten Beziehung, beim Dating, Red Flag, wenn ich ich teile es nicht. Okay, wir merken uns das.
Weil erstmal Luft holen, erstmal den Moment rational werden wieder und sich dann nach Gedanken machen. Dann zum Zweiten, natürlich auch ganz wichtig, wenn man sich einen Fundus an seriösen Medien, Fakten, Wissenschaftlern, Experten gebaut hat, dann kann man quasi seine Weltanschauung, sag ich mal, schärfen. Weil natürlich müssen wir immer vergleichen, eine Meldung mit so einer Plausibilitätstheorie, so kann ich mir das vorstellen? Und klar, wir sind sehr kreative Menschen, wir können uns viel vorstellen, aber viel Studien lesen und gerne auch mal reingehen in Bubbles und in Perspektiven, die nicht zwingend deiner eigenen Ideologie
entsprechen. Ja, aber viele Studien lesen, Thomas, wir lesen doch nicht viele Studien jetzt. Also auf dem Sofa habe ich...
Von mir aus auch viele Medien, die wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenfassen.
Also so nochmal,
klar.
Okay.
Die Studien selber ist schon zu deep wahrscheinlich für die meisten, aber halt Medien, die darüber sprechen, Experten, die darüber sprechen, das konsumieren und so ein bisschen sein Gefühl schärfen, wie wahrscheinlich etwas sein kann. Wird Biden wirklich eine WhatsApp-Nachricht an dich schicken?
Na klar, das ist wie der nigerianische Präsident, der in deiner E-Mail jetzt schreibt, du hast 1 Million gewonnen.
Genau.
Ist das aber der Umgang, also ich meine, das sind ja diese typischen Spam-E-Mails, dass wir uns daran ja auch irgendwann gewöhnt haben und da sofort sagen, ja, das ist Spam. Müssen wir daran noch wachsen an unserer Aufmerksamkeit? Sind wir da vielleicht auch noch am Anfang, diese Fake News sofort zu erkennen wie eine Spam-E-Mail?
Ja, ja, genau. Also es ist genau der Punkt, weil die wir jetzt erkennen, die funktionieren nicht mehr, aber es gibt bereits die neuen Methoden und wir müssen immer wachsam sein und immer auch up-to-date bleiben mit, was gibt's jetzt für neue Fake News und sich dann so ein bisschen das Bauchgefühl auch schärfen durch den Konsum von guten Informationen.
Spannend, oder? Dass wir da noch so ein bisschen am Anfang auch sind, diesen Muskel kennenzulernen, des Erkennens.
Ja.
Und dann Buch Werbung für die Wahrheit gibt's uns da, glaube ich, auch eine gute Anleitung. Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich habe ja immer dieses schöne Privileg zu sagen, Mensch, wir machen hier noch eine tolle Playlist, damit man alle groovig nach vorne gehen kann. Und das, wenn ich die manchmal anhöre, ich denke zum einen an die Gästinnen und Gäste, die ich hatte, und zum anderen aber, weil das immer so tolle Songs sind, die einen immer wieder auch mal aus so einem Motivationstief in so ein Hoch bringen. Daher natürlich die Frage auch an dich, was ist dein grooviger Motivationssong, den du mitgebracht hast oder den du gerne natürlich auch unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ja, also ich mag einen Song und das ist einer meiner Lieblingssongs und ich finde da auch auch besonders den Titel zu diesem Thema sehr, sehr spannend. Baby, Don't You Lie For Me von den Fratellis.
Sehr gut, das passt super zum Titel. Ich habe auch wieder einen mitgebracht, Crazy P. Heartbreaker. Lasst uns also nicht die Herzen von Fake News brechen, aber so zumindest, dass wir da Awareness haben. Gibt's gerade nochmal, abseits natürlich von dem Buch, was du gerade geschrieben hast, eine Inspirationsquelle, die dich momentan umtreibt, wo du einfach Inspiration für deine Arbeit findest?
Ja, die ganze Republika, muss ich sagen. Also, es gibt hier so viele tolle Initiativen. Mit wem haben wir gesprochen? Eckhard von Hischhausen, Raoul Krauthausen, Chris Stöcker. Es ist so viele Menschen, MIT zum Beispiel auch, hat gestern einen Talk gehabt. Menschen, die Wissenschaft und Fakten gut kommunizieren, die wissen, dass man auch ein bisschen erzählen muss, wenn man Fakten verbreitet und wenn man Desinformation aufklärt. Und die wissen, dass man ja Werbung für die Wahrheit macht.
Wunderbar. Ich danke dir sehr, dass du mit dabei bist. Einen großen digitalen Applaus, lieber Thomas Laschig. Du warst bei uns hier im 17 Ziele Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, weil die Republika ist natürlich immer auch so gefühlt Tetris bauen im Kalender.
Zeit,
ja. Und ich weiß, du bist wieder auf dem Sprung. Von daher digitaler Applaus hier von allen, die uns zuhören. Großartig, ja. Man fühlt sich so ein bisschen wie im Aquarium hier drin. Ich weiß nicht, wie sich Goldfische anfühlen. Aber Thomas, großartig, dass du da warst. Ich freue mich auf die nächste Gelegenheit. Danke für deinen Kampf, für die gute Werbung, für die Wahrheit. Danke dir.
Danke,
alles Liebe, alles Gute und an euch fürs Zuhören. Vielen Dank, wir sehen uns bald, hören uns bald. Das war wie immer der tolle 17 Ziele Podcast. Danke an euch. Schreibt uns, was euch umtreibt und was eure Methoden sind, um Fake News zu finden und auch zu deeskalieren und dagegen zu halten. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr mir schreibt. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund. Bis dann, tschüss.
Ciao.
17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Kati Gallus, Produktion und Schnitt auf die Ohren.